A2 Richtung Luzern ab Weil bis Wettstein. Es ist 9 Uhr, heute Morgen mit Susanne Stöckel.
Guten Morgen. Israel und Iran beschießen sich weiter. Die Luftangriffe dauern nun seit 4 Tagen an. Das ist unser Fokus in dieser Sendung. Wir hören, wie die Menschen in Irans Hauptstadt Teheran mit der neuen Situation umgehen. Und außerdem droht der Iran damit, die Straße von Hormuz zu schließen, eine wichtige Meerenge für den Welthandel. Wie ernst diese Drohung zu nehmen ist, auch das sagen wir Ihnen gleich. Ja, und das Wetter, das zeigt sich nach teils heftigen Gewittern. Wie genau, Sandro Peter, wie geht's weiter?
Ja, etwas ruhiger. Zuerst ist es noch bewölkt und lokal nass. Dann wird's allmählich sonniger bei maximal 23 Grad. Und im Süden ist schön bei 30 Grad.
Zuerst jetzt ausführlich unser Blick in den Nahen Osten. Israel und Iran haben eben sich gegenseitig erneut angegriffen, die 4. Nacht in Folge. Und dabei hat es offenbar auch Todesopfer gegeben, Sandro Peter.
Ja, der Iran habe Raketen auf Israel abgefeuert, heißt es von israelischer Seite. Es habe Explosionen gegeben in der Stadt Haifa. Zuvor gab es auch schon Meldungen von Explosionen in Tel Aviv oder Jerusalem. Laut den Angaben sind bei den Angriffen in der Nacht mindestens 5 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Zuvor hatte Israel Ziele im Iran beschossen. Das israelische Militär sagt, es habe Abschussrampen für Raketen angegriffen und auch Kommandozentralen der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in Teheran. Der Iran hat außerdem gemeldet, dass der Geheimdienstchef Mohammad Kazemi und sein Stellvertreter getötet worden seien. Am Abend hat der Iran auch erstmals offizielle Opferzahlen bekannt gegeben, seit der Konflikt eskaliert war am Freitag. 224 Menschen seien getötet worden und fast 1300 seien verletzt worden. Israel hat bis jetzt von insgesamt 19 Todesopfern und mehr als 400 Verletzten berichtet.
Blicken wir direkt in den Iran und schauen, wie die Menschen mit der Situation dort derzeit umgehen. Ich habe darüber heute Morgen mit Karin Senz gesprochen. Sie ist freie Journalistin und berichtet von Istanbul aus über den Iran.
Also sie haben vor allem mal Angst und manche sind auch einfach in Panik. Ich habe mit mehreren Leuten geschrieben, die auch berichtet haben, dass in der Nähe ihrer Wohnungen es Explosionen und Angriffe gegeben hat. Es soll auch ein Hotel getroffen worden sein. Und auf dem Basar beispielsweise in Teheran, dem zentralen Basar, ist es wohl so, dass auch Goldhändler jetzt ihre Läden räumen. Und Teile des Basars sind auch schon geschlossen, weil man A, Angst hat vor einer Eskalation, aber B, eben auch vor Plünderungen. Und dieser Basar, das ist ja eine Lebensart der Stadt. Auf der anderen Seite sieht man lange Autoschlangen raus aus der Stadt, teilweise auch eben an den Tankstellen, weil man ja erstmal noch den Sprit braucht, um rauszukommen. Eine Freundin hat geschrieben, sie bleibt erstmal in Teheran, weil gestern der schrecklichste Tag war, um die Stadt zu verlassen, weil es eben nur Stau gibt. Viele sind aber überhaupt nicht nach dem Wochenende, und das Wochenende im Iran ist ja Donnerstag und Freitag, zurückgekommen in die Stadt, sondern sind erstmal auf dem Land geblieben, weil sie glauben, dass sie da sicherer sind.
Sagt Karin Senz aus Istanbul. Ja, und am Wochenende hat sich auch der russische Machthaber Wladimir Putin zu Wort gemeldet und gesagt, er würde bei Verhandlungen als Vermittler zur Verfügung stehen. Ich habe Russland-Korrespondent Callum McKenzie gefragt, warum macht Putin das?
Ich denke, Russland will sich im Nahen Osten ein wenig neu ausrichten, aber vor allem auch ein Zeichen an Donald Trump senden, wie schon mit verschiedenen Initiativen der letzten Wochen. Dabei geht es eigentlich nicht direkt um diesen Konflikt oder um eine Vermittlerrolle, sondern um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Russland glaubt, und ich denke, das ist auch nicht falsch, dass Trump an große, umfassende sogenannte Deals glaubt, bei denen alles zur Verhandlungsmasse werden kann. Das heißt, wenn Russland nicht bereit ist, in der Ukraine Kompromisse zu machen, und Russland zeigt bislang gar keine Bereitschaft dazu, dann kann Russland Trump auch entgegenkommen, indem es Beweglichkeit zum Thema Iran zeigt. Trump will bezüglich Iran und seinem Atomprogramm einen Sieg verbuchen, und wenn Russland da irgendwie helfen kann oder zumindest Hilfsbereitschaft zeigt, dann könnte Trump bereit sein, weitere Zugeständnisse in den Ukraine-Verhandlungen zu machen. Das ist die Logik im Kreml. Und es ist eine Großmachtlogik, die Trump und Putin meines Erachtens teilen, und sie lässt der Ukraine natürlich sehr wenig Handlungsspielraum. Sie hat ja mit dem Konflikt im Nahen Osten nichts zu tun und kann dazu nichts selber bieten. Aber so ist die Situation der Ukraine, die natürlich aus eigener Kraft sehr vieles geschafft hat, aber trotzdem je nach Laune dieser beiden Großmächte USA und Russland irgendwie reagieren muss.
Das ist die Einschätzung von Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Und wegen des Konflikts mit Israel droht Iran jetzt, die Straße von Hormuz zu blockieren. Das ist die Meerenge südlich vom Iran, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Und die Straße ist für den Ölhandel wichtig. Rund ein Fünftel des Öls, das weltweit gehandelt wird, kommt durch diese Straße von Hormuz. Iran, das muss man dazu sagen, hat schon öfter damit gedroht, die Straße zu blockieren, aber bisher hat das Land das noch nie gemacht. Analystinnen und Analysten gehen davon aus, dass das auch jetzt nicht passiert. Ich habe Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff gefragt, warum denn nicht?
Die Blockade der Straße von Hormuz ist für das iranische Regime sowas wie die letzte Trumpfkarte. Die gibt man ja in der Regel nicht so ohne weiteres her. Hinzu kommt, mit der Blockade würde man vor allem Asien treffen. China ist wegen der westlichen Sanktionen gegen Iran der wichtigste Handelspartner des Landes. Teheran würde also einen wichtigen Verbündeten verprellen. Und weil China seinen Bedarf dann anderweitig decken müsste, würde natürlich der globale Ölpreis nach oben gehen. Das würde zwar auch den Westen treffen, aber eben auch China. Ob Iran das riskiert, erscheint vielen Analysten fraglich. Allerdings muss man halt auch sagen, die Lage ist gerade extrem bedrohlich für Iran. Vielleicht kommt da dann doch die letzte Trumpfkarte ins Spiel.
Das sind die Einschätzungen von Isabel Pfaff aus der Wirtschaftsredaktion und soweit für den Moment unsere Berichterstattung über den Krieg zwischen Israel und Iran. Damit in die USA. Dort sind im Bundesstaat Minnesota am Samstag eine Politikerin und ihr Ehemann getötet worden. Und jetzt hat die Polizei, Sandro Peter, den mutmaßlichen Täter gefasst.
Ja, das hat der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bekannt gegeben. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Und es dürfe nicht sein, dass man so seine politischen Differenzen austrage, sagte Walz an einer Medienkonferenz.
Talk to a neighbor rather than arguing. Debate an issue. Shake hands. Find common ground.
Redet miteinander, sagte Walz, diskutiert miteinander, findet Gemeinsamkeiten, so der Aufruf des Gouverneurs. Der 57-jährige Verdächtige soll am Samstag bei einem weiteren Angriff auch einen demokratischen Senator und dessen Frau schwer verletzt haben. Seither war er auf der Flucht.
Ja, und weitere Informationen, was man sonst noch alles über den mutmaßlichen Täter weiß, finden Sie auf der SRF News App. Damit jetzt zur UNO, die bekommt weniger Geld für ihre humanitäre Hilfe und nun sagt sie, ja, sie müsse diese gezielter einsetzen.
Ja, noch nie sei der internationale humanitäre Sektor von so schweren Kürzungen betroffen gewesen wie jetzt, sagt UNO. Hyperpriorisiert sei der neue Plan, heißt es. Dieser geht noch von Mitteln aus in Höhe von 29 Milliarden US-Dollar. Der UNO-Nothilfe-Koordinator spricht von einer Triage und sagt, zu viele Menschen würden nicht die Unterstützung bekommen, die sie bräuchten. Der ursprüngliche Plan der UNO für das laufende Jahr umfasst Mittel in Höhe von 44 Milliarden Dollar. Bis vor kurzem seien aber nicht mal 13% davon eingegangen.
Und am Schluss kommen wir noch in die Schweiz. In welchem Alter ziehen Schweizerinnen und Schweizer aus dem Elternhaus aus? Die Frage geht an Sandro Peter.
Ja, und diese Frage hat sich auch die Umfragefirma YouGov gestellt, respektive sie hat sie über 1200 Personen im Alter von 15 und 79 Jahren gestellt. Dies im Auftrag des Immobilienportals New Home. Die Resultate zeigen, Frauen machen den Schritt rund 1,5 Jahre früher als Männer, nämlich mit durchschnittlich 21 Jahren, Männer erst mit 22,6 Jahren. Und es zeigt sich auch, Männer lassen sich nach dem Auszug häufiger von den Eltern unterstützen als Frauen. Zum Beispiel lässt jeder fünfte Mann seine Wäsche noch zu Hause waschen, bei den Frauen ist es nur jede zehnte. Damit zu den Börsendaten. Sie kommen von SIX. Der Euro wird zu 93,94 gehandelt, der Dollar zu 81,19.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Philipp Erhardt und Blick auf die Uhr 9:09.
Das Wetter heute mit dem Jan Eitel, der sagt, wir können weniger ins Schwitzen.
Es gibt heute etwa so rund 23 Grad. Schwitzen, das gibt es vor allem noch im Süden mit 30 Grad. Dort ist es auch den ganzen Tag sonnig. Sonst starten wir aber doch recht bewölkt in der Montag. Hier und dort kann es noch kurz nass sein. Tagsdurch lockert die Bewölkung auf. Es wird dann auch schon wieder sonniger.
Eins am Morgen. Mit der Elena Bernasconi.
Und mit dem Gaudenz Weber.
Guten Morgen, schönen Morgen.
SRF Verkehrsinfo von 9.14 Uhr. Vorsicht in Graubünden auf der A13 San Bernardino Bellinzona. In Höhe des Rastplatzes Campagnola in beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Hirsch auf der Fahrbahn.
No me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como están queriendo. No me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. Y no me hables, no me hables. No me hables así.
17 Minuten nach der 9 ist es ein guter Morgen. Hat ihr die nächste Ferien schon gebucht? Anja Blacha, die hast das früher ganz klassisch angegangen, also mit viel Fulenz in den Ferien, oder wie sie das zusammenfasst?
Sommer, Sonne, Hotel, Pool, Meer, das war's, und ab und zu mal der ein oder andere Städtetrip.
Ja, das ist früher gewesen. Heute ist sie 34 und hat 12 8000er bezwungen. Also, man fragt sich natürlich, wie jemand, der gar nichts mit Bergsteigen im Hut hat, vom Pool sozusagen auf den Gipfel kommt. Der Ärmel reingezogen hat sie vor 11 Jahren.
Als ich dann mit 23 das erste Mal so einen Backpacking-Urlaub gemacht habe, war ich mit meiner Schwester in Peru gewesen und wir waren zum Machu Picchu gelaufen und ich habe da das erste Mal gemerkt, wow, was für eine bewundernswerte, schöne, beeindruckende Landschaft da draußen. Wie schön das zu sehen und auch, wie gut tut es meinem Kopf und meinem Körper, mich zu bewegen, da draußen zu sein.
Ja, Anja Blacha hat auf ihren unzähligen Expeditionen in der Zwischenzeit auch schon ganz viel erlebt und
überlebt. Nicht wie andere, die unterwegs waren und nicht mehr lebendig vom Berg oben runter sind.
Aber natürlich war mir auch schon von meiner allerersten Bergbesteigung an klar, dass diese Todesfälle immer wieder passieren. Und dass jeder eine Eigenverantwortung auch für sich trägt, zu überlegen, welche Risiken gehe ich ein und welche Risiken gehe ich nicht ein.
Eindrücklich, wie die Extrembergsteigerin Anja Blacha erzählt hat, unserer Radio-Talkshow persönlich, aus ihrem Leben und vom Überleben in den höchsten Gebirgen der Welt. Zweiter Gast ist der Schriftsteller Jonas Lüscher. Er hat Abenteuerliches erlebt auf Reisen.
Ich war mal in Ostafrika am Turkana-See für eine Recherchereise. Und dort fast in einem Sturm versoffen, so einem kleinen Bötchen, der vollgelaufen ist und so. Und der Turkana-See hat immerhin die weltweit grösste Population an Nilkrokodilen.
Oh, ums Überleben gekämpft hat er auch hier. In einem anderen Kontext, und zwar, wo er 7 Wochen lang wegen Corona im Koma ist gelegen. Er erinnere sich leider an viel zu viel aus dieser Zeit im Koma, hat er erzählt.
Also man hat ja das Gefühl, im Koma sind wir im Koma, aber das ist natürlich auch eine lange Zeit vom Aufwachen. Also es dauert Wochen und das ist so eine seltsame Übergangsphase auch im Bewusstsein, wo man einerseits da ist, andererseits sehr weit weg ist und sehr von so Halluzinationen und Träumen heimgesucht wird und so. Das ist schon sehr spezielle Lebensphase, wo ich schon gemerkt habe, dass es irgendwie darum geht, ums Leben zu kämpfen und so.
Eine Erfahrung, die die meisten von uns wahrscheinlich nur aus Filmen oder Büchern kennen und darum auch nicht genau können wissen, dass die Halluzinationen im Koma so lebensecht können sein können, dass die Jonas Lüscher gewisse Figuren, die ihm erschonen sind, heute noch vermisst.
Also das geht weit über das Gefühl von normalen Träumen raus. Es ist wahnsinnig detailreich und wahnsinnig realistisch und es hat eben so ein paar so Figuren gegeben, die irgendwie wichtig geworden sind für mich sozusagen und wo es fast so ein bisschen schmerzhaft ist, dass ich die nicht mehr besuchen kann sozusagen, weil es sind ja auch Figuren gewesen, die immer wieder auftaucht sind.
2 Leute, die absolute Ausnahmesituationen erlebt haben und davon erzählen. Der Schriftsteller Jonas Lüscher, der gehört hat, und die Extrembergsteigerin Anja Blacha, die haben ihrer Gastgeberin, der Olivia Röllin, viel zu erzählen gehabt. Die Sendung dazu gibt's online persönlich auf srf1.ch zum Nachhören.
Shine. field to the place where I belong. Bring me to the hayfield, to the place that made me strong. Years have passed, tears were lost, all that's left is eternal trials.
Angel, Popband aus Bern. Hey, jetzt geht ihre grosse This Is Us als Tour beendet mit einem Auftritt an diesem Wochenende in Herzogenbuchsee. Ja, sie haben ganz viele tolle Songs gehört haben bei uns Hayfield. SRF Verkehrsinfo von 9.30 Uhr. Vorsicht in Graubünden. Die A13 San Bernardino Bellinzona in Höhe des Rastplatzes Campagnola. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Hirsch auf der Fahrbahn. Rund um Zürich auf dem Nordring Richtung Bernab-Seebach-Stau. Vor dem Gubris-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd. Und in Basel auf der A2 sowie auf der A3 Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese. Gute Fahrt.
I can't sleep away anymore. Ever since you first walked out the door, and I just started drinking to forget. But I don't think the worst
drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections, give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. Imperfections, give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Kürzlich wieder jemand getroffen, Gaudenz, wo mich als Schweizerin nachher gemacht hat mit dem bekannten Küchenkästchen.
Okay. Ja. Im Bärdialekt.
So. Im Versuch, das herzubringen, oder? Was denn das ist, ein
Küchenkästchen? Aber in jedem Dialekt Küchenkästchen, oder?
Ich will einfach sagen, es gibt so viel schönere Wörter in unserer Mundart und es ist ja noch so viel vielfältiger als einfach nur immer das Küchenkästchen.
Tut mir Küchenkästchen, ja.
Auf SRF 1. Ja, und da geht's jetzt wieder um so eine Schweizer Eigenheit. Was ist die weibliche Entsprechung von Lehrer? Lehrerin, je nach Dialekt, oder Lehrerin? Im Saanenland, ganz im Südwesten vom Kanton Bern, sagt man Lehrerin. Und unser Hörer Daniel von Siebenthal kommt aus Gstaad im Saanenland, will wissen, warum dass man bei ihnen Lehrerin sage und nicht wie anderen Dialekten Lehrerin oder Lehrerin. Der andere Perler von unserer Mundart-Redaktion hat recherchiert und sagt:
Die kurze Antwort ist, weil sie im Saanenland ging noch reden wie vor über 1000 Jahren. Die lange Antwort ist, natürlich redet man im Saanenland nicht genau wie im Frühmittelalter. Aber das A in Lehrerin, Skifahrerin, Bernerin und so weiter ist tatsächlich als Oberbleibsel aus dem Althochdeutschen, der deutschen Sprachform von vor über 1000 Jahren. Weibliche Bezeichnungen, die von Verben abgeleitet sind, eben zum Beispiel Lehrerin vom Verb lehren, aber auch Bezeichnungen, die von Ortsnamen abgeleitet sind, Bernerin, Baslerin und so weiter, die haben im Althochdeutschen auf Ara geendet. Also Lehrerin, Bernara, Baslara. Aber auch schon im Althochdeutschen ist für die Formen eine zweite Endung dazugekommen. Und zwar Arin. Also Lehrerin, Bernerin, Baslerin und so weiter. Die beiden Formen haben nebenan existiert und haben beide bis heute überlebt. Aus der jüngeren Arin-Endung ist das heutige Hochdeutsche Erin entstanden. also Lehrerin, Bernerin, Baslerin. Aber auch die weit verbreitete schweizerdeutsche Form Lehreri, Berneri, Basleri. Dort ist wie in vielen anderen Fällen auch das N am Schluss fortgeht. Genau wie wir zum Beispiel auch fahren statt fahren sagen. Unter dem Einfluss vom Hochdeutschen sagen heute aber vor allem jüngere Leute auch im Schweizerdeutschen das N in Lehrerin, Bernerin oder Baslerin. Jetzt sagen aber vor allem ältere Leute in den Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Land und Basel-Stadt nicht Lehrerin und auch nicht Lehreri, sondern Lehrere und Bernere, Baslere und so weiter. Die Endung «ere» geht jetzt eben auf die ältere althochdeutsche Endung «ara» zurück. Die beiden «a» sind, weil sie unbetont sind, mit der Zeit zu «ä» abgeschwächt gekommen. Aus «lehrara» hat es «lehrere» gegeben. Aus «bernara» «bernere» und so weiter. Ausserdem ganz im Südwesten vom deutschen Sprachraum. In Teilen vom Berner Oberland, vor allem im Saanenland, aber auch im Natur vom Friburger Seisenbezirk, hat man nur das erste A zu Ä abgeschwächt. Von Lehrara zu Lehrera. Fast keine Veränderung in über 1000 Jahren Sprachentwicklung. Wieso man gerade dort so eine alte Form bewahrt hat, kann ich nicht eindeutig sagen. Sicher spielt die Lage eine Rolle in den lang eher schlecht angeschlossenen Berggebieten und am Rand vom deutschen Sprachraum. Sprachliche Neuerungen kommen dort später oder häufig einfach gar nicht an.
Der André Perler aus unserer Mundart-Redaktion. Lehrara, Bernera, Baslera. Im Saanenland und in anderen Regionen im Südwesten tönt es noch fast gleich wie vor über 1000 Jahren. Wow.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. We'll be right back.
Warner Band oder Jet Airliner. Heute ist jetzt 11 im Treffpunkt Christina Lang im Studio mit einem Thema, wo alle mitreden können, die Kinder haben.
Also, es würde mich so freuen, wenn möglichst viel würde mitreden. Es geht nämlich um die erste Zeit mit einem Baby, gerade nach der Geburt. Wie haben Sie das organisiert? Das möchten wir hören von Ihnen, möchten wir besprechen mit Ihnen. Wie haben Sie das gemacht? Wer ist daheim geblieben mit dem Neugeborenen? Und wer ist wieder arbeiten? Und wie schnell? Haben Sie das klassisch, traditionell gelöst? Die Mutter daheim mit dem Kind, der Vater arbeiten? Und zwar geht es da um die ersten paar Wochen. Hat es überhaupt schon so etwas gegeben wie einen Mutterschaftsurlaub?
Also bei mir nicht.
Ja, dann gibt's nämlich erst seit 2005. Und wie hast denn du gemacht?
Mit ganz viel Hilfe von meinen Eltern, die mir privat eingespannt hat. Weil ganz ehrlich, ich habe wieder müssen etwas machen. Also irgendwann ist die Schonzeit abgelaufen gewesen, oder?
Mhm. Also es ist, ich habe mit einer Frau geredet, die in den 70er Jahren Mutter geworden ist, die Teilzeit gearbeitet hat im Stundenlohn. Die hat natürlich keinen Mutterschaftsurlaub gehabt. Die konnte froh sein, dass sie die Stelle im Büro überhaupt wieder antreten konnte, wo sie das Kind hatte. Und für die Zeit nach der Geburt hat sie selber müssen etwas organisieren. Sie hat ihre Bürokollegin gefragt, ob die einen Monat lang 100% arbeiten für beide. Und dieser Monat war die Zeit, wo sie daheim geblieben ist, beim Baby. Und nachher haben eben auch ganz viel geholfen. Die Mutter, also die Grossmutter, hat die Betreuung übernommen. Kitas hat es noch nicht gegeben dort. Und so Geschichten möchte ich hören und wissen, wie haben sie das gelöst.
Erfahrungsaustausch. Möchtest du also bieten im Treffpunkt, so wie ich das verstehe, dass Hörerinnen und Hörer erzählen, wie sie die erste Zeit direkt nach der Geburt von ihren Kindern erlebt, also mitschaffen und beim Kind sein?
Genau. Vor allem, wie haben sie das organisiert? Wie haben sie das aufgeteilt? Wer hat was übernommen? Wie traditionell war es? Wie ungewöhnlich vielleicht? Was haben Sie für Lösungen gefunden? Wie haben Sie das diskutiert? In der Beziehung mit dem Chef oder der Chefin, mit dem Chef wahrscheinlich. Läuten Sie uns an. Es wird eine tolle Stunde mit Ihren Erfahrungen. 0848 440 222. Oder Sie schreiben uns einfach srf1.ch Kontakt ins Studio.
Ich bin ja gespannt. Also, der Treffpunkt heute rund um die Frage. Wie habt ihr euch organisiert als frischbachnige Mütter und Väter mit Kind und mit Beruf in der ersten Zeit? Und da wird ja viel darüber diskutiert im Zusammenhang von älterer Zeit, die für Mütter und Väter kommen soll. Einen schönen, spannenden Vormittag wünsche ich euch mit Christina Lang. Und wir verabschieden uns für heute. Also, der Gadins Weber, der hier im Studio war. Und mein Name Elena Bernasconi. Wir hören uns morgen. All'ora, come un pazzo in autostrada, ti cerca ancora.
Che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Startet die neue Woche mit SRF 1. Schön sind Sie dabei. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten. Und da ist noch der aktuelle Verkehrsübersicht. Die aktuelle Verkehrsübersicht.
SRF Verkehrsinfo.
Von 10 Uhr vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Dann Vorsicht in der Region Zürich auf der Oberlandautobahn Richtung Brüttisellen. Zwischen Uster-Ost und Uster-West besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann weiter Stau oder stockend vor dem Kubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, daher auf dem Westring ab Urdorf Süd und auf dem Nordring Richtung Bern ab Affolten. Und zum Schluss noch in Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Lara Christen. Die Schweizerische Post hat im letzten Jahr zwar weniger Briefe oder Zeitungen zugestellt, trotzdem hat sie aber mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr. Das teilt die Eidgenössische Postkommission Postcom mit. Der Gesamtumsatz im Postmarkt betrug 2024 rund 4,3 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 3,6% gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzsteigerung sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil die Post die Preise in allen Produktsegmenten erhöht habe, schreibt die Postcom. Die versendeten Mengen seien um 4,6% gesunken. Nur bei den Kurier-, Express- und Paketsendungen habe es einen moderaten Zuwachs gegeben. Die Handelspolitik der USA wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat deswegen seine Prognosen für das laufende und das nächste Jahr gesenkt. In diesem Jahr rechnen die Fachleute des Bundes noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%, zuvor waren es 1,4%. Für 2026 haben sie die Prognose stärker gesenkt, von 1,6 auf 1,2%. Sie sprechen für beide Jahre von einem deutlich unterdurchschnittlichen Wachstum. Deshalb dürfte die Arbeitslosigkeit zunehmen. Das SECO geht für das nächste Jahr von einer Arbeitslosenquote von 3,2 statt 2,8% aus. In welchem Alter ziehen die Menschen in der Schweiz aus dem Elternhaus aus? Dieser Frage ist die Umfragefirma YouGov nachgegangen. Sie hat sie über 1200 Personen im Alter von 15 und 79 Jahren gestellt, dies im Auftrag des Immobilienportals New Home. Die Resultate zeigen, Frauen ziehen rund 1,5 Jahre früher von zu Hause aus als Männer, nämlich mit durchschnittlich 21 Jahren. Männer erst mit 22.